Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS2 Reflexe. Heute mit einem Literaturmagazin. Im Mittelpunkt stehen die neuen Bücher des Schweizers Jürg Ammann, des Engländers Francis Wyndham und des Argentiniers Cesar Ayira. Es geht um Bizarres rund um einen Rohbau in Buenos Aires, eine ungewöhnliche Beziehung im England vor und während des Zweiten Weltkriegs und um einen tragischen Flugzeugabsturz in den Anden mit grausamen moralischen Folgen für die Überlebenden. Wenn Sie die Literaturliste zum Magazin jetzt schon mal anschauen möchten, Sie finden sie im Internet unter drs2.ch.
Die Reise zum Horizont von Jürg Ammann, Der andere Garten von Francis Wyndham und Gespenster von Cesar Ayira, das sind die Bücher, die wir im Literaturmagazin in Reflexe etwas eingehender diskutieren wollen, gefolgt dann von drei zusätzlichen Lesetipps. Wir, das sind meine Kollegen Hans-Ulrich Probst und Heini Vogler, mein Name Franziska Hirsbrunner. Eine erste Runde zum Anfang, ganz kurz. Heini Vogler, Sie haben Gespenster des 62-jährigen argentinischen Autors Cesar Ayira zur Diskussion vorgeschlagen. Warum?
Es ist ein Autor, den ich nicht kannte, aber ich wusste, dass er eine wichtige Rolle spielt in Argentinien. Der hat schon 70 Bücher geschrieben und dem geht eine Fama nach, dass er sehr speziell sei. Also etwas Geheimnisvolles umgibt diesen Namen und das hat mich bewogen, ihn hier auszuwählen.
Ich habe Der andere Garten des 1924 geborenen englischen Lektors und Literaturkritikers Francis Wyndham ausgewählt, weil ich finde, dass dieses Buch, es ist Wyndhams einziger Roman, er hat ihn sehr spät erst geschrieben, mit über 60, ganz schmales Bändchen, autobiografisch, mehrheitlich würde ich mal sagen, weil dieses Buch mir als solitär erscheint, dass etwas, was mit nichts anderem zu vergleichen ist, und weil es auf eine sehr diskrete Weise von einer Verstörung berichtet, die offenbar ein ganzes Leben lang nachgewirkt hat. Die Reise zum Horizont, eine Novelle des 64-jährigen Schweizers Jürg Ammann, haben Sie vorgeschlagen, Hans-Ulrich Probst, warum?
Ja, Jürg Ammann hat ja auch ein stattliches Werk von rund 30, meist kürzeren Werken, er bevorzugt die Novelle und er hat immer wieder andere Stoffe und Themen gesucht, mit unterschiedlicher Fortune. Diesmal ist ihm wirklich, finde ich, etwas gelungen, nämlich zu einem schon sehr bekannten, vielfach behandelten Stoff von diesem Flugzeugabsturz 1972 in den Anden, dem nochmals eine neue Form zu geben, die mich sehr überzeugt.
Und dieses Buch schauen wir uns jetzt auch als erstes etwas genauer an. Es beginnt so.
Nach dem Aufschlag war es zuerst ganz still gewesen. Still wie still. Kein Vergleich. Mit nichts.
Der Stoff, den Jürg Ammann in seiner Novelle durchspielt, das haben Sie ja gerade eben gesagt, Hans-Ulrich Probst, war schon oft Gegenstand künstlerischer Auseinandersetzungen und man versteht auch sogleich, warum. Es geht eben um dieses Flugzeug mit 45 Menschen an Bord, den Mitgliedern, Betreuern, Angehörigen einer uruguayischen Rugby-Mannschaft, das im Oktober 1972 in 4000 Meter Höhe an einer Bergflanke in den Anden zerschellte. Und man hat diese Menschen nicht gefunden und es dauerte 72 Tage, bis schließlich die 16 Überlebenden dann doch gerettet werden konnten. Es gibt unter anderem ein sehr eindrückliches Theaterstück des französischen Dramatikers Michel Vinaver. Es gibt ein Hollywood-Film Alive von Frank Marshall von 1993. Und in jüngerer Zeit sind mehrere Dokumentarfilme entstanden. Einer der Überlebenden hat auch selber einen Bericht geschrieben über das, was sich damals in den Anden abspielte. Was hat denn Jürg Ammann dem als Neuem beizufügen oder als anderem? Was hat sie fasziniert?
Mich fasziniert die Form. Es sind 40 kurze Kapitel und erzählt wird von einem kollektiven Wir. Und dieses Wir, das merkt man dann, das sind die Überlebenden. Und die schildern, wir haben das in diesen Eingangssätzen gehört, wirklich in sehr knappen Sätzen, 2 bis 6 Wortsätze häufig, sehr sachlich, was da passiert ist. zuerst mal sich zurechtfinden in der Stille, im Eis, dann merken, die Hälfte des Flugzeugs ist weg. Man sucht noch nach dem Heck, man sucht nach einem Bordfunker, man hört Flugzeuge kreisen, die einen nicht finden. Und zuerst ist Zuversicht da, dann Verzweiflung, dieses Hin und Her und das sich allmählich einrichten, sie richten sich eben im Rumpf des Flugzeuges ein, das macht er mit dieser Kombination von Außen- und Innensicht quasi. Durch das Wir sind wir als Lesende immer nah dabei und gleichzeitig bleibt es ein Blick von außen. Aber das Skandalon natürlich kommt dann ungefähr in der Hälfte, also es heißt, es war nichts mehr da außer den Toten, nämlich um zu überleben und zu essen. Und es kommt dazu, dass eben das weiß man überall, sie haben die Toten gegessen, es war abscheulich, schreibt Jörg Ammann dazu. Also er vergegenwärtigt das dann sehr im Detail. Zuvor ist es oft nur fragmentarisch angeschildert. Das ist der Mittelpunkt des Themas, eben das moralische Dilemma und die nackte Not, die zu diesem Kannibalismus zwingt.
Die Frage, was er anders macht als diejenigen, die einen Film darüber gedreht haben, ein Theaterstück geschrieben haben, die ist noch offen und ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil ich glaube, es geht wirklich da drum jetzt zu beschreiben, was die Hölle ist. Und das ist eine Aufgabe, die wirklich sehr, sehr, sehr schwierig ist. Also dieser radikale Zustand, wo man nur noch die unglücklichen Leichen essen kann, also wo der Tabubruch das einzige Mittel ist, überhaupt noch den nächsten Tag zu erleben, das ist schon eine Extremsituation.
Und finden Sie, das ist Jörg Ammann gelungen?
Ich glaube schon, insofern, dass man sich eben diese Fragen stellt, ob das formal dann sehr gut zu lösen ist oder mittelmäßig, ist gar nicht mehr so wichtig. Ich glaube, er hat es ganz gut gemacht, weil er hat wirklich reduziert auf das Allernotwendigste. Es geht immer um diesen Kern, um den sich alles dreht, nämlich was ist eigentlich der Moment, den ich eben beschrieben habe. Und insofern glaube ich, dass er sich einfach versucht hat mit seinem Medium an diesem Stoff und ich glaube, er hat seine Form gefunden, die überzeugt, ja.
Ich bin überhaupt nicht warm geworden mit dem Buch. Ich fand es irgendwie leer, und zwar leer von eigener Erfahrung. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen moralisch, aber ich finde einfach, wenn man sich einen solchen Stoff vornimmt, es ist ja wirklich das Grausamste, was man sich vorstellen kann, nur schon der nackten Natur, also ich meine im Oktober auf 4000 Meter Höhe, das ist Luft, die wir normalerweise schon nicht mehr so gut atmen können, in dieser brutalen Kälte irgendwie mit Verletzungen und allem zu überleben, das ist ja eine solche Grenzerfahrung. Ich finde, wenn man sich einer solchen Grenzerfahrung nähert, müsste man auch ein bisschen was von sich selber geben. Und ich verstehe überhaupt nicht, was er mit diesem Stoff will, weil jede simple Beschreibung der Ereignisse. Also es gibt zum Beispiel ja den Umstand, dass ein Teil der Überlebenden eben losgeht, um im Heck, das viel weiter vorne liegt, Batterien
für das Funkgerät
zu finden. Und wenn die nur noch ein bisschen weiter gegangen wären, wären die in ein zwar leerstehendes Hotel gekommen, aber immerhin dort hätte es ein bisschen Nahrungsvorräte gegeben, dort hätte es ein bisschen was an medizinischer Versorgung gegeben, weil es halt einen Notfallkasten gab. Und so ein kleines Detail, wenn ich das in irgendeinem Bericht lese, das berührt mich total und ich lese dieses Buch und denke immer, aber warum? Warum erzählt er mir das? Ich finde auch, manchmal dreckelt er so ein bisschen wie ein kleiner Junge so in den Details, wenn er beschreibt, wie sie anfangen, an ihren Fingernägeln zu kauen und die Fingerbeeren zu essen und die Popel aus der Nase und dass das
also
alles auch
ich bin schon
nicht
ganz, ganz anderer Meinung, weil das ist die Anlage des Buchs. Er weiß nicht mehr, als die Leute dort gewusst haben.
Aber warum erzählt das? Wir wissen
warum
die Geschichte.
Warum erzählt er sich diesen, weil es ist der Versuch eben mit den Mitteln der Sprache, und zwar einer sehr schlackenlosen, kompakten, kristallinen Sprache, sich dieser Grenzerfahrung anzunähern.
Ich glaube, der dokumentarische Hintergrund, der nimmt eben diesem Unternehmen alles Spekulative. Es ist alles vorgegeben. Viele Leute, die das lesen, kennen ja auch den Fall noch und erinnern sich. Und man weiß auch, dass es Überlebende gegeben hat, sonst könnte auch nicht ein Wir vielleicht berichten oder es ist halt ein Wunder geschehen, nicht? Und der Jörg Ammann versucht jetzt, das noch in Sprache zu gießen, was vielleicht nur noch ein Stoßgebet zum Himmel ist. Es ist vielleicht sogar eine Art religiöser Akt auch, dass man so nochmals diese Opfer, die da von den Kannibalen gegessen werden, dass man die nochmals
beschwört
oder in ihre Existenz zurücksetzt oder weiß ich wie. Also es hat etwas Metaphysisches. Natürlich ist die Frage, gibt es überhaupt eine Sprache für einen solchen Vorgang? Ich weiß es auch nicht.
Ich denke, wir schließen die Diskussion hier ab. Unsere Zeit ist beschränkt. Jörg Ammann, Die Reise zum Horizont, Novelle, 95 Seiten, Heimon Verlag. Wir kommen zu unserem nächsten Buch im Literaturmagazin, hier in Reflexe, Der andere Garten von Francis Wyndham. Wyndham ist mittlerweile 87. Er war eine ganz wichtige Figur im englischen Literaturbetrieb, hat als Kritiker und Lektor viele Autoren gefördert, zum Beispiel Bruce Chatwin. Er hat Gene Reeves wiederentdeckt. Mit 56 hat er sich dann aus dem Literaturbetrieb zurückgezogen, um selber zu schreiben. Er hat ein paar wenige Erzählbände geschrieben, Essays und eben diesen einzigen Roman von 1987, der nun erstmals auf Deutsch vorliegt. Und so fängt Der andere Garten an.
»Wann ist das Essen fertig?«, fragte mein Vater immer. In der Annahme, er sei ungeduldig vor Hunger, antwortete meine Mutter dann, sich eifrig entschuldigend, »Oh, jeden Moment, es muss gleich eins sein.« Aber sie hatte ihn missverstanden. In Wirklichkeit wollte er nur wissen, ob ihm noch Zeit für einen Blick in den anderen Garten blieb, bevor er sich zu Tisch setzte.
Im Grunde ist dieser Anfang ein Täuschungsmanöver, denn von diesem anderen Garten ist in dem Buch nur noch zweimal kurz die Rede, einmal um ganz knapp mitzuteilen, dass der Vater des Ich-Erzählers gestorben ist. Und noch einmal ganz am Schluss des Buches, da steht der Garten, der sich auf der anderen Straßenseite des elterlichen Hauses befindet, wie das Haus selbst zum Verkauf. Und von der heimlichen Hauptfigur weiß man, dass sie bald sterben wird. Ich versuche mal ganz kurz den Inhalt des Buches zu erzählen. Das ist nicht so ganz einfach, weil es nicht wirklich ein Buch ist, das sich auf eine Handlung konzentriert. Es spielt in der englischen Oberschicht auf dem Land von ungefähr 1937 bis 1945, vom ungefähr 13. Lebensjahr des Ich-Erzählers bis zu seinem 21. Geburtstag. Eines Tages lassen sich feine Leute in der Nähe des Elternhauses nieder. Die haben einen erwachsenen, bildschönen Sohn, der als Schauspieler dilettiert und später zum Kriegshelden wird, und eine Tochter mit Tendenzen zur Misfit, zur Außenseiterin, die sie systematisch vernichten, regelrecht in die Existenz einer Clochard drängen. Und für diese Kay, die schon über 30 ist, als sich die beiden Familien begegnen, wird der Ich-Erzähler zu einer Art von Vertrautem. Also wenn da ein Bild für sie entsteht, ich habe manchmal an den Film von Lucy gedacht, The Go-Between, wo ja auch ein Junge zum Spielball wird zwischen verschiedenen Interessen. Ich glaube, dass in der Art und Weise, wie der junge Mann die Zerstörung dieser Frau erlebt, etwas angelegt ist, das sich später ein Leben lang nicht mehr wird rückgängig machen lassen, irgendeine Art von Verletzung oder fundamentaler Verstörung. Und dass ja dann auch die eigenen Erfahrungen dieses Jungen und jungen Mannes total in den Hintergrund rücken, also die Zeit, die er in der Schule verbringt. Dann bei Ausbruch des Krieges Bürgerwehr, dann 2 Jahre Oxford, dann Eintritt in die Armee, dann wird er entlassen, weil er an Tuberkulose erkrankt. Mir ist dieses Buch unter die Haut gegangen, weil ich finde, dass es eine ganz eindringliche Atmosphäre kreiert, weil auch der Krieg, obwohl von diesem Krieg so gut wie nie die Rede ist oder auf eine sehr seltsame Art und Weise die Rede ist, doch sehr viel dann immer wieder aufblitzt. Wie ging es Ihnen, Heini Vogler?
Ich glaube schon, dass das der Punkt ist, diese Atmosphäre, wo der Krieg eigentlich vor der Haustüre ist oder schon im Haus drin und alle tun so, wie wenn das nicht der Fall wäre. Also man verdrängt das. Es wird zwar mit kleinen Marken immer wieder signalisiert, weil die Jungen in die Armee müssen und so weiter, aber eigentlich wird das bisherige Leben dieser englischen Upper-Class-Angehörigen Bürgerlichen oder oberen Mittelschicht, wie man will, dieses Leben, das hohl ist, das nur Gerede ist, das nirgendwo den anderen trifft und so weiter, das wird weitergeführt. Ich glaube, dass es auch ein Teil ist von diesem englischen Understatement, so über diese Zeit zu reden. Ein deutscher Autor hätte das vielleicht viel deutlicher gemacht, wo da die Brüche sind und die Widersprüche, als diese Gesellschaft, die dann beim Tee über Göring und Hitler spricht und sich fragt, welches ist der Feschere von beiden und so weiter.
Ja, also diese Ironie, das Understatement ist ganz wichtig. Insofern ist mir das Buch nicht unter die Haut gegangen. Also es wäre nicht meine Leseerfahrung. Ich habe es ungemein gern gelesen. Ich finde, es ist sehr schade, da gibt es nicht mehr Romane, weil er wäre echt brillant, auch in ganz kurzer Form, es ist kein dicker Roman, Leute zu porträtieren, zu erfassen, weil sie stehen vor einem auf einer Seite. Also er braucht nicht 5 Seiten, um jemanden zu charakterisieren mit einer, ja, glanzvollen Sprache, mit einer Prägnanz, das hat mich frappiert. Und natürlich diese Geschichte einer Verweigerung, weil diese Kai wird zwar vor ihren furchtbaren Eltern natürlich ins Abseits gedrängt, aber irgendwie nimmt sie dieses Abseits auch an. Also ich meine, sie vergnügt sich ja, ist der Ruf erstmal ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert, also sie hat viele Männer. Dann, wenn der Krieg kommt, wird es immer schwieriger. Und dann wird es auch ernsthafter. Am Anfang ist ja eben viel von dieser Kritik und Ironie über dieses etwas, ja, Demodé-Leben der Upper Class. Nachher wird es schon sehr existenziell, natürlich auch durch die Tuberkulose. Also durch diese Gegenbewegung nicht. Die Tuberkulose rettet den Erzähler, weil er nicht mehr in den Krieg muss. Und die Hauptfigur, die geht daran zugrunde.
Also, dass diese Kay viele Männer hat, stimmt natürlich nicht. Das ist einfach das Gerücht. Es wird eine Liebesgeschichte erzählt, da wirft sie sich irgendjemandem an den Hals, einem amerikanischen Soldaten, und wird von ihm aber ja auf eine brutale Art und Weise versetzt. Ich glaube, was mich an dem Buch fasziniert und wo es mir eben tatsächlich unter die Haut geht, ist dieser systematische Zerstörungsvorgang einer Persönlichkeit. Also klar, die Kay ist eine Persönlichkeit, die sich auch selbst zerstört, aber die auch wirklich wie ein Wild, ja, von ihrer Familie gehetzt wird, wirklich in den Abgrund gedrängt wird. Kein Mensch weiß, warum, was da eigentlich
los ist. Und das ist ja auch dann sehr schön symbolisiert in diesem Hund, der dann zu ihrem Begleiter wird, dieser struppige Hund, der eigentlich auch nur herumstreuen kann und am Schluss ja auch verloren geht.
Und das ist natürlich ein rotes Tuch für die Familie, dass sie dieses Viech da bei sich hat. Also das ist dann der vordergründige Grund, weswegen sie endgültig aus der Familie verabschiedet wird. Aber was sich der Autor eben schenkt, ist, dass er die Wurzeln freilegt, dieses Konflikts. Es ist eigentlich gar nicht einzusehen, warum es dieser Kay so schlecht geht. Man kann es nur erschließen aus einzelnen kleinen Mosaiksteinchen. Aber das Buch hat mich schon auch eher vom Zeitbezug her interessiert als von diesen Problemen, die diese Menschen haben zu dieser Zeit während der Kriegsjahre. Da gab es ja dann in England noch andere Sorgen, nicht? Also ich meine, von daher kann man sagen, ist es halt auch der Zynismus dieser Klasse, der da aufscheint. Und das ist von, ja, nicht allergrößtem und dringlichstem Interesse vielleicht.
Ja, wobei dieser Zynismus sich halt dann im Grunde fast schon symbolisch in dieser Figur der Kay entlädt. Und ich habe auch immer eine ganz starke Identifikation des Ich-Erzählers mitgelesen. Also ich glaube, im Grunde will er von seinem eigenen Ausschluss aus der Gesellschaft und von seinem eigenen Unwohlsein in dieser Gesellschaft erzählen und tut es nicht, weil er einfach wie in einer Symbiose mit dieser Frau beschäftigt ist.
Oder sie ist seine Stellvertreterin. Sie sind Geistesverwandte, genau. Und er schildert quasi sein Leben.
Es gibt ja dann auch noch diesen Freund, der wichtig ist und der homosexuell ist und der natürlich genauso geächtet ist oder also das nur heimlich leben kann. Aber ich bin auch einverstanden. Es steuert ja ganz auf dieses Motiv zu, die Identifikation mit den Geächteten ist ja dann
so
das Einzige,
das Buch,
ja, das Ende ist ja dann fast pathetisch.
Der Schwur im anderen Garten, sich nicht mit Leuten einzulassen.
Die einflussreich und mächtig sein und nur unter den ehrgeizlosen Freunde zu suchen.
Aber man kann es natürlich auch aus Verabschiedung einer Idylle dann letztlich doch lesen, weil der Garten geht unter am Schluss, die Protagonisten sind tot, also diese Welt hat doch ihre Kratzer wegbekommen, also so ganz schlank ging es dann doch nicht über die Runden.
Das nehme ich jetzt mal als Schlusswort zu Frances Windham, Der andere Garten aus dem Englischen von Andrea Ott, 181 Seiten, Dörlemann Verlag. Sie hören Reflexe hier auf DRS2 mit einem Literaturmagazin. Das dritte Buch, auf das wir näher eingehen wollen, ist Gespenster von César Aira. In Lateinamerika ist Aira Kult, das haben Sie ja schon gesagt, Heini Vogler. Er hat sehr, sehr viele Bücher veröffentlicht und tut das immer in den unterschiedlichsten argentinischen Verlagen. Die müssen möglichst klein sein und möglichst wenig Renommee haben. Das ist ihm wichtig, so wie er überhaupt so ziemlich alles tut, um möglichst nicht im Rampenlicht zu stehen. Was natürlich dann seine Kollegen wie zum Beispiel Carlos Fuentes oder Roberto Bolaño nicht daran hinderte, beziehungsweise hindert, ihn in den allerhöchsten Tönen zu loben. Gespenster von César Aira fängt so an.
Am Morgen des 31. Dezember besuchte das Ehepaar Pagalday die von ihm bereits erworbene Wohnung auf der Baustelle Calle José Bonifacio 2161. An ihrer Seite Bartolo Sacristán Olmedo, der Landschaftsgärtner, den sie mit der Begrünung der zwei breiten Balkone des Apartments beauftragt hatten, nach vorn und nach hinten raus.
Heini Vogler, César Aira ist berühmt dafür, dass er seine Leserinnen und Leser an der Nase herumführt. Wie tut er das in Gespenster?
Ja, ob jetzt das so wichtig ist, ob das nach vorne oder auch nach hinten raus geht, da mit diesem Landschaftsgärtner und seinen Plänen, das weiß ich nicht. Also der Aira tut eigentlich alles, um gegen den Strich zu bürsten. So beginnt man eigentlich normalerweise keinen Roman. Das hat natürlich starken Signalcharakter, weil dieser Autor eben noch und noch Konventionen unterläuft. Man kann das mögen oder nicht, aber wir wollen mal schauen, was er da veranstaltet. Der Ort ist, wie gesagt, der Schauplatz ist ein Rohbau eines Mehrfamilienhauses von Wohnungen in Buenos Aires, von Leuten, die sich das leisten können dort. Und da gibt es einen Nachtwächter und seine Familie, die dort mindestens nachts eben zum Rechten schauen sollten und die in dieser fast Ruine noch und doch noch kein fertiges Haus, es gibt keine Wände, es gibt keine Türen, haust. Und am Silvesterabend gibt es eine Party von dieser Familie mit ihren Freunden. Ganz oben auf dem Dach symbolisch, die ganz unten sind, sind dann ganz oben. Und ganz wichtig ist, dass es in diesem Roman Gespenster gibt, die fliegen ständig herum. Das sind weiß getünchte Männer mit einem deutlich ausgeprägten Gemächt und die können auch durch Wände, Türen und Böden sich bohren. Also es ist eine fast märchenhaft skurrile Anlage hier.
Möchte ich einfach noch kurz ergänzen, die Wächterfamilie, die kommt ja aus Chile, also das sind die Gastarbeiter und im Original hat Aira das Buch 1990 geschrieben. Er nimmt natürlich auch ein bisschen den dann kurz später zusammenkrachenden Wirtschaftsboom aufs Korn mit diesem Buch. Wie ging es Ihnen mit den Gespenstern?
Ja, Heini Vogler hat schon gesagt, man mag es oder mag es nicht. Ich mag es etwas weniger. Es ist für mich ein Fall wie Roberto Bolaño, der ja auch polarisiert. Ich sehe, dass er da alles das sehr bewusst macht, was einen daran stört, dass nämlich dieser Roman eigentlich auch eine Baustelle ist, ein Rohbau, wo es hat eigentlich Momente einer Soap, einer Telenovela, diese Familie, diese Alltagsschilderung, dieses Gequassel der Frauen über Männer und das
ja,
Kindergeschrei.
Kunststück, wenn da dauernd Gespenster mit riesigen Gemächten herum.
Und dann plötzlich stoppt das und es kommt ein, doch meine ich sehr ernst gemeinter Essay über die Zeit, über das Wesen der Zeit. Das finde ich ein bisschen aufgesetzt.
Ja, natürlich
das
ist es aufgesetzt.
Das sind natürlich die Gespenster.
Das ist kein ernst gemeinter Essay, sondern das ist schieres Spiel und auf Deutsch gesagt, der verarscht uns ein bisschen, weil man dann sich nachher Gedanken macht, was meint er jetzt ganz genau?
Eben, also mir hat das nicht so viel gebracht.
Es ist eine Spielerei. Aber es stecken doch in diesem Roman ganz handfeste, zum Beispiel sozialkritische und gesellschaftsanalytische Momente. Diese Familie, die sind nämlich Chilenen, weil das sind die Underdogs dort. Und
ja, die Flüchtlinge vor
Die Flüchtlinge,
aus
das sind unsere ehemaligen Italiener oder wären jetzt oder die Osteuropäer, nicht? Oder politische Flüchtlinge auch. Also die müssen da ihr Leben fristen unter Bedingungen, die wirklich sehr prekär sind. Also das ist eigentlich das Prekariat. Es wuseln da ja immer Dutzende von Kindern herum, wie kleine Meerschweinchen, aber die bringen die irgendwie über die Runden. Natürlich nur mit Hilfe der der Tochter, die müssen wir jetzt auch noch ins Spiel bringen,
kurz.
Das ist die Hauptfigur des Romans, die das zusammenhalten muss, die aber gleichzeitig von diesen Gespenstern abgelenkt wird, die eine Art Initiation erfährt. Und ich will das Ende nicht verraten, aber eigentlich eine abenteuerliche Geschichte erlebt, nicht? Und man ist dann plötzlich auch in einem Märchen drin.
Ich finde, in diesem Ende zeigt sich halt dann doch, dass es Aira meines Erachtens immer wieder schafft, das ganz Alltägliche mit dem Fantastischen zu verquicken, auf eine Art und Weise, die ich zwar schräg und auch ein bisschen irritierend finde, aber die mich dann doch irgendwie anrührt.
Ich glaube, für das Publikum in Südamerika ist das auch viel selbstverständlicher. Die leben mit diesen Gespenstern und die haben diese magischen Vorstellungen durchaus noch viel mehr als wir. Sie brauchen sie auch, weil ihre Lage so verschissen ist oft, dass es gar nicht ohne geht, nicht?
Also diese Gespenstergeschichte zum Schluss mit der Patricia, die hat mir auch gefallen. Da hat das Buch auch Zug. Da kommt es von der gewissen Geschwätzigkeit, kommt es weg und eben das verblüffende Ende entschädigt. Also das hat mich überzeugt.
Ich glaube nicht, dass das Buch geschwätzig ist. Im Gegenteil, es ist eine fürchterliche Hitze. Es ist eine Trägheit in diesem Buch, die das abbildet, was dort herrscht. An Silvester ist es 40 Grad warm und es überlagert sich ständig dieser Bereich des Realen und Irrealen. In diesem Zwischenbereich findet das statt und flirrt da vor sich her. Und
das wiederholt sich doch auch einiges.
Also ja, klar.
Der immer saufende Vater. Also das hat man dann doch noch zweimal begriffen.
Ja, aber der trinkt halt viel und regelmäßig, also kommt er regelmäßig vor, nicht?
Gut, machen wir hier einen Punkt. César Aira, Gespenster, 164 Seiten aus dem argentinischen Spanisch von Klaus Labs, Ullstein Verlag. Zum Schluss des Literaturmagazins hier in Reflexe noch eine Runde besonderer Empfehlungen. Ich fange gleich mal an mit einem Buch, das nicht wirklich ein Roman ist und sich doch wie einer liest. Daniel Mendelssohn, Die Verlorenen, eine Suche nach 6 von 6 Millionen. Daniel Mendelssohn ist Amerikaner, Abkömmling einer weit verzweigten jüdischen Familie, die ursprünglich aus der Ukraine stammt. Und immer, wenn dieser verwöhnte New Yorker Junge die ärmlichen Verwandten in Miami Beach besucht hat, was jeweils so das typische jüdische Tohuwabohu war, haben die einen oder anderen der alten Leute angefangen zu weinen, weil er dem Bruder des Großvaters wie aus dem Gesicht geschnitten ähnlich sah. Es ist ein Buch, das anfängt wie ein Roman von Philip Roth und dann sehr schnell abhebt zu einer Recherche, die es in dieser Intensität in Buchform wohl noch nie gegeben hat. Es ist vergleichbar mit Claude Lanzmanns Film Shoah. Es ist ein schonungsloser Versuch, die vertuschten oder zu fixen Formeln geronnenen Tragödien in der eigenen Familie aufzudecken, aber in einem sehr viel weiteren Sinn auch noch die längst normierte Form des Gedenkens zu durchbrechen. Und das ist von einer Intensität, dass man nicht mehr aufhören kann, das Buch zu lesen, auch wenn es 620 Seiten lang ist. Ich sage nochmal den Titel, Daniel Mendelssohn, Die Verlorenen, eine Suche nach 6 von 6 Millionen aus dem amerikanischen von Eike Schönfeld Verlag Kiepenheuer und Witsch, 620 Seiten. Hans-Ulrich Probst.
Ja, ich breche wieder mal eine Lanze für Lyrik, die sie immer schwer hat. Die 37-jährige Deutsche, die in der Schweiz aufgewachsen ist, Svenja Herrmann, hat einen ersten Band, Ausschwärmen, veröffentlicht. 47 sehr kurze Texte, wirklich unspektakulär eigentlich, auch in einer unprätentiösen Sprache, aber es gelingt ihr immer wieder Alltagsmomente zu verdichten, wobei sie immer dann besonders stark ist, wenn sie keine Deutung, keine Gedanken oder Emotionen direkt in den Text verwebt, sondern einfach nur schildert. Ein kurzes Beispiel. Der Punkt zum Abschied, auf Fensterglas gehaucht, der Zug fährt los, die Umrisse verrutschen, einen Atemzug lang ein klares Bild von dir, dann schieben sich die Vororte dazwischen. Finde ich sehr schön. Svenja Herrmann, Ausschwärmen, in Verlag Wolfbach in Zürich.
Heini Vogler?
Ich möchte ein kleines, aber feines Fotobändchen mit viel informativem Text empfehlen. Das Berlin des Robert Walser von Gudrun Ortmanns. Robert Walser ging ja nach Berlin in der Hoffnung, dass er dort seine Karriere wirklich lancieren könnte. Konnte er ein Stück weit. Aber nach 8 Jahren musste er dann einsehen, dass es doch nicht das gebracht hat, was er sich erhofft hat. Und er kam wieder zurück in die Schweiz. Es ist eine Reise in das Berlin der Jahre 1905 bis 1913. Man sieht all die Plätze wieder, über die wir heute flanieren, den Alexanderplatz, die Friedrichstraße, auch die erste Wohnung, wo Robert Walser in Berlin gelebt hat, an der Kaiser-Friedrich-Straße, wo letztes Jahr auch eine Gedenkplakette angebracht wurde für den Dichter. Das Berlin, das den Dichter eigentlich wieder in seine große Einsamkeit zurückgeworfen hat, an der er zeitlebens gelitten hat. Das Berlin des Robert Walser von Gudrun Ortmanns, erschienen in der Edition A.B. Fischer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.